Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ich begrüße Herrn Matthias Hantsche. Herr Hantsche, wir sprechen ja in dieser Folge über NIS 2. Sie sind Geschäftsführer der NGEN GmbH aus dem hessischen Usingen und da möchte ich ganz gerne wissen, was hinter der NGEN steckt und wenn Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne kurz vorstellen würden.
Vielen Dank, Frau Deinert. Vielen Dank auf die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Die NGEN, was ist die NGEN? Die NGEN gibt es seit 2001 und wir haben uns darauf spezialisiert, die Brücke zu schlagen zwischen der Gesetzgebung und den Normen zu den Anwendern, zu den Technikern, zu den Firmen. Also im Konkreten übersetzen wir alles und schreiben Konzepte, vor allem Informationssicherheitskonzepte genau in dem Bereich, weil diese Sprachen von einem Rechtsanwalt ganz andere sind, als die ein Techniker hören will. Das ist unser Spezialgebiet. Wir kommen alle aus der Technik, also wir haben uns quasi den juristischen Teil dazu geschafft und sind damit für die Techies die perfekten Übersetzer, um diese ganzen Konzepte zu produzieren.
Und das heißt, dass Sie sich auf die Branche der Telekommunikation und Informationssicherheit fokussieren?
Also da kommen wir originär her. Also unser Unternehmen gibt es ja seit 2001 und wir haben alle unsere Mitarbeiter einen Telekommunikationshintergrund. Das liegt daran, dass halt die Telekommunikationsbranche schon eine mit der Finanzbranche eines der längsten regulierten Sektoren in Deutschland ist. Das heißt, wir haben schon eine sehr lange, harte Regulierung, müssen schon lange im TKG Sicherheitskonzepte und so abgeben.
Freuen Sie sich dann immer über jede neue regulatorische Regung im Markt oder wären Sie auch ganz erleichtert, wenn man die Regulatorien, die es schon gibt, anwendet?
Naja, was ich feststelle ganz viel ist, dass die vorhandene Regulatorik scheinbar nicht genug ausreicht. Und da ganz oft so Compliance-Vorhänge entstehen. Das heißt, das steht total toll auf dem Papier, aber wenn man dann wirklich unter die Haube guckt, ich bin auch noch zusätzlich ISO 27001 Auditor über den TÜV, wenn ich dann mal wirklich hinter die Haube gucke und das falsche Blatt Papier hochhebe, dann merkt man, dass das halt alles nur Vorhänge sind und nicht, was eigentlich gedacht ist, dass das in die Firmenkultur einzieht. Und das ist so unsere wichtige Evangelizing-Funktion. Am Schluss müssen wir Kulturen in den Firmen verändern.
Was sind denn da die größten Ängste bei den Kunden?
Die größten Ängste bei den Kunden sind einmal zu viel Arbeit und wir machen es nur aus Compliance-Sicht. Das heißt, aus der einen Seite ist die Angst doch nicht groß genug, dass es einen wirklich mal vor einem Vorfall betrifft. Uns betrifft mittlerweile richtig viele Firmen. Ich habe jetzt letztens gerade einen Auftrag bekommen. Sollte ich eine Firma beraten, die hat jetzt erstmal um Pause gebeten, weil sie jetzt direkt von einem Angriff betroffen ist. Die wurde grundverschlüsselt und hatte keine Zeit mehr für konzeptionelle Arbeit. Also man sieht es immer mehr, dass halt auch diese Einschläge kommen einfach näher. Gerade wenn man jetzt hier im Raum Frankfurt unterwegs ist, die ganzen Institutionen, damit wird halt diese Dringlichkeit, was Sie gesagt haben, also die Angst, selbst betroffen werden, steigt, was uns hoffentlich dafür führt, dass diese Compliance-Vorhänge abgehängt werden. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist Teil dieser NIS-2-Regulierung, dass das auch alle Lieferanten dieser 30.000 Betriebe betrifft. Die betrifft es sogar am schnellsten, weil da wird es nämlich direkt von den NIS-2-Betrieben in die Lieferantenverträge geschrieben. Damit betrifft das auch alle Lieferanten direkt. So, und jetzt müssen wir uns mal den Markt angucken. Welche typischen Produkte, IT-Produkte sind ja viel betroffen, auch jegliche Sicherheitsprodukte, Videoüberwachung, weil es geht ja um Informationssicherheit. Und da gibt es auch viele kleine Betriebe, die sich auch diese notwendigen Zertifizierungen, um dann die Kunden weiter bedienen zu können, gar nicht leisten mehr können. Die müssen sich jetzt überlegen, wie kann ich diese Compliance schaffen mit minimalem Aufwand?
Sie haben ja gerade schon über die Lieferkette gesprochen, also Unternehmen, die mit in diese Lieferkette reinrutschen, die dann eben auch von NIS 2 betroffen sind. Ist das den meisten Unternehmen eigentlich klar, dass die von NIS 2 betroffen sein könnten?
Nee, das ist gerade die große Herausforderung. Also wir bearbeiten dieses Thema jetzt, seitdem es verabschiedet wird. Das war ja Anfang 2023. Und wir sind da unterwegs im ECO-Verband und im BRECO und bearbeiten diese Themen sehr, sehr stark und über Ländchenleisen. Zusätzlich sind wir hier im engen Kontakt mit der IHK in Frankfurt. Und diese Themen an die Unternehmen ranzutragen, ist eine große Herausforderung. Die Firmen haben den Aufwand, den sie mit dieser NIS-2-Richtlinie oder NIS-2-Umsetzungsgesetz erben, noch überhaupt nicht verstanden. Das heißt, diese Dimension, was da an Arbeit auf die Firmen zukommt, ist überhaupt noch nicht abzuschätzen.
Dabei haben die ja auch gar nicht mehr so viel Zeit, so wie sie mit dem Wort spielen, das dann zu verstehen und das zu verinnerlichen.
Korrekt. Eigentlich müsste das umgesetzt sein, eine nationale Gesetzgebung bis zum 17. Oktober. Mein Kollege war jetzt am letzten Montag beim Innenministerium bei der Verbändeanhörung dabei, über die wir da immer dabei sind. Und da war ganz klar die Aussage, das wird nicht zu schaffen sein vor Frühjahr 2025, also ungefähr die 2 Jahre. Aber dann gilt's, dann wird es auch keine großen Umsetzungsfristen mehr geben. Es gibt vielleicht für die größeren Betriebe, die ein Sicherheitskonzept abgeben müssen, die haben vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis sie das abgeben müssen. Aber, das große Aber ist ja Teil dieses Gesetzes, ist ja die Haftung. Und die Haftung geht auf 2% des Konzernweltumsatzes aus der privaten Tasche der Geschäftsleitung. Das ist das maximale Schwert, was rausgeholt wird. Das wird nicht von Tag 1 rausgeholt werden. Aber sobald dieses Gesetz in Kraft tritt und ich einen Sicherheitsvorfall habe und ich mich nicht richtig vorbereitet habe und das zulasten der Geschäftsleitung angelastet werden kann, weil sie keine Gelder dafür freigegeben hat, weil sie es nicht entsprechend gemonitort hat, weil sie sich nicht drum gekümmert hat, geht das aus den Taschen der Geschäftsleitung. Und das hat noch keiner begriffen.
Wenn Sie NIS 2 hören, was fällt Ihnen denn da ganz spontan als erstes Schlagwort ein, was Ihnen Magenkrummeln bereitet?
Aktuell laufe ich mit einer Präsentation durch gerne auch viele Konferenzen, wo ich diese Lieferkette beäuge. Die sehen diesen Nutzen für sie noch nicht, dass sie dann vielleicht später auch noch Kunden haben wollen, aber auch, dass sie natürlich auch nicht schuld sein wollen, dass für ihren Kunden irgendwie Daten abfließen. Und das sind halt so viele. Also wenn ich jetzt direkt Betroffene NIS 2 Betriebe von 30.000 habe ich halt bei den indirekt Betroffenen eine Vielzahl davon. Also wir haben es mal versucht hochzurechnen, wir haben keine sinnvollen Zahlen gefunden, weil wie viele Lieferanten hat jede Firma. Das ist natürlich für jede Firma ein bisschen unterschiedlich, aber es geht wirklich sicherlich in die Hunderttausenden an Firmen, die mindestens indirekt dazu betroffen sind.
Wenn Sie mit Ihren Kunden über Lösungen sprechen, sprechen Sie dann eher über organisatorische Lösungen?
An sich ist das ein ganzheitlicher Ansatz. Telekom-Unternehmen an sich brauchen andere Konzepte, weil die natürlich noch anderen Dingen unterliegen, die jetzt so ein normaler, in Anführungszeichen, NIS-2-Betrieb nicht unterliegt. Ich sage jetzt mal, wir haben ja dann noch das Telekommunikationsgesetz mit Fernmeldegeheimnis. Also wir haben noch so ein paar andere Schutzziele, die denen unterliegen und die damit sind sie halt schon lange verhaftet. Dagegen andere Unternehmen, ja, da fangen wir teilweise bei Adam und Eva an. Aber das ist auch okay. Am Schluss habe ich eine grüne Wiese, wo wir können zusammen gestalten.
Welche Konzepte brauchen die Telekommunikationsunternehmen denn so anders als andere Firmen?
Die, wie gesagt, ich hatte das schon angeschnitten, Telekommunikationsziele, die auch Telekommunikationsnetze bauen. Die unterliegen noch zum Beispiel dem Fernmeldegeheimnis oder auch dem Sicherheitsziel, dass auch diese ruhenden Daten speziell geschützt werden muss. Da geht es gesetzlich nicht zwangsweise darum, dass der Telekommunikationsunternehmen geschützt ist, sondern da geht es auch darum oder sehr fokushaft darum, dass der Endkunde, dass der Kunde des Telekommunikationsunternehmens geschützt ist. Wir haben immer zwei Elemente. Also natürlich haben die auch eine eigene Office-IT, die quasi denselben Zwängen unterliegt wie ein, ich sage jetzt mal, normaler Betrieb. Aber ich nenne es immer dann gerne die Produktion. Und die Produktion unterliegt halt auch anderen Grundlagen. Das ist wichtig zu verstehen, wie wird sich der Markt verändern. Und am Schluss ist jetzt auch gerade im Markt, gerade in dieser ganzen Sicherheitstechnik und dem ganzen Beraterteil und auch in diesen ganzen unterstützenden Firmen so ein bisschen, der Markt wird neu gemischt, die Karten werden neu gemischt. Wie wird es denn gemischt? Und da entstehen gerade ganz viele auch neue Möglichkeiten von Dienstleistungen, von Produkten, die der Markt halt braucht, um das abarbeiten zu können, um da Effizienzen zu generieren.
Die Anzeigepflicht bei solchen regulatorischen Vorhaben. Bei NIS II ist es ja einmal das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, und dann aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationssicherheit. Wie wirkt sowas eigentlich auf ausführende Unternehmen? Verwirrt das?
Nee, das verwirrt. Müssten Sie mal googeln. Es gibt noch ein anderes schönes Bild in der Zuständigkeit der Cybersecurity. Das findet man unter Wimmelbild Cybersecurity, wenn man das in Google eingibt. Das ist ganz toll. Da gibt es so viele Zuständigkeiten, können Sie gerne auch im Podcast verlinken. Das ist nur ein Beispiel. Aber wir müssen unserer Regierung zugestehen, diesmal wurde wirklich weitergedacht, soll ein zentrales Meldeportal für beide Behörden geben, so dass man sich in einem Portal diese Meldung absetzen kann und das die dann auseinanderdröseln, wo es genau hingeht. Also da eine Schnittstelle nach vorne und dann ist der Informationsdurst von beiden Institutionen entsprechend abgehandelt. Ich meine, wir müssen uns auch mal aus einer anderen Perspektive besehen. Was versucht unser Staat mit NIS II hinzukriegen? Also es geht hier um die Daseinsfürsorge für uns alle. Cybersecurity ist ein großes Element, oder die ganzen Angriffe sind, ich meine, wir sind in der hybriden Kriegsführung, wir haben es in der Ukraine gesehen, die großen Angriffe auf die ganzen Stromnetze-Element. Wir waren ja sogar indirekt mit betroffen durch unsere Windkraftwerke, wo die Modems außer Betrieb gesetzt wurden, deswegen sind ganz viele Windkraftwerke bei uns offline gegangen. Also das ist wirklich ein wichtiges Element, und das liegt mir an der Stelle auch sehr am Herzen, dass es da weitergeht, dass wir schlaue Konzepte bauen, die auch automatisiert sind, damit wir überhaupt diese Masse an Dingen, die wir tun müssen, überhaupt schaffen.
Diese Automatisierung bietet dann wahrscheinlich auch wieder Angriffsfläche, wenn dann irgendwann mal sogar die Regulatorik automatisiert wird.
Das ist immer die Frage. Natürlich halt einmal kommt immer alles mit Vor- und Nachteilen an der Stelle. Aber ich glaube, in der ganzen Cybersecurity müssen wir viel automatisieren, weil sonst ist das mit unserem aktuellen Anzahl arbeitender Menschen in Deutschland nicht zu schaffen. Und ohne Automatisierung kann ich auch gewisse Dinge gar nicht erkennen, weil es einfach über den Horizont und die Datenmengen eines einzelnen Menschen oder auch einer Gruppe von Menschen einfach darüber hinausgeht.
Was erwarten Sie nach NIS II?
Da stehen noch weitere Regulatoriken in den Startlöchern, wo wir uns jetzt schon mit beschäftigen. Es gibt eine große Regulatorik, die heißt E-Evidence. Das ist es ist sogar eine EU-Verordnung, das heißt, die gilt ohne Umsetzungsgesetze sofort in jedem EU-Mitgliedstaat. Das ist die EU-Verordnung 2023/1543, wo es darum geht, dass Polizeibehörden aus dem europäischen Ausland, also zum Beispiel die portugiesische Polizeibehörde, bei Ihnen hier in Deutschland nach Beweisen anfragen kann. Und da müssen die Firmen ab 2026 eine Schnittstelle etablieren, die einem speziellen ETSI-Standard entspricht, sich zentral registrieren, diese Schnittstelle anbieten, und dann müssen sie innerhalb von 8 Stunden Beweismittel an Polizeibehörden abgeben können und im Normalfall innerhalb von 10 Tagen. Das Spannende an diesem Gesetz ist, wen es alles betrifft. Und das ist immens, was da noch auf uns zukommt. Wenn ich das nur mal vorlese, es betrifft alle unsere Telekommunikationsunternehmen, die sind aber Überwachungsmaßnahmen gewöhnt. Also da habe ich jetzt schon in der deutschen Gesetzgebung diverse Überwachungselemente. Das sind wir schon lange gewöhnt. Das wäre für die nichts Neues. Aber dieses neue Gesetz, ich lese jetzt mal gerade einen Teil der betroffenen Unternehmen vor. Also einmal steht in dem Gesetz, Die sind die Dienstanbieter definiert und Teil dieser Dienstanbieter sind einmal die Telekommunikationsunternehmen und folgende. Die es ermöglicht, für Nutzer, für welche die Dienstleistung erbracht wird, Daten zu speichern oder auf sonstige Weise zu verarbeiten, sofern die Speicherung von Daten ein bestimmender Bestandteil der für den Nutzer erbrachten Dienstleistung ist.
Die Schlussfrage, die geht jetzt komplett weg vom Thema, die geht nämlich zur Erdfunkstelle 1. Wie ist es denn zu dieser Adresse gekommen, wo man sie finden kann? In Usingen.
Ja, die Erdfunkstelle 1 ist eine der zwei großen Erdfunkstellen in Deutschland, die Erdfunkstelle in Usingen und eine in Bad Homburg. Das ist ein früheres Postgelände, was dann von der Telekom übernommen wurde und dann an die Media Broadcast verkauft wurde. Die betreiben dort 300 Satellitenschüsseln auf diesem Gelände. Und wir hatten einfach Bürofläche gesucht und waren so fasziniert, weil unser Büro im Fuße einer 18 Meter Satellitenschüssel ist. Wo man direkt, wenn die alten Hasen werden es noch kennen, im Mobilfunk und im Funk, im dicken Hohlleiter kann man direkt aus dem Kern, das ist ein richtiger riesiger Betonkern, wo die Satellitenschüssel draufsteht, da sind unsere Büros drin. Hat so ein bisschen James-Bond-Feeling, macht Spaß, von da zu arbeiten. Man sitzt völlig im Grün, ist mittlerweile Naturschutzgebiet und kann da Cybersecurity machen. Hat was.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hansche. Danke, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich drücke Ihnen die Daumen für die Cybersecurity und Ihren Kunden. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.